Erst gestern ist das wieder passiert. Als ich einen Klienten frage, wie das denn damals so für ihn war, als er ein Kind war, wie er sich gefühlt hat in seiner Kindheit, da schwärmte mir von seiner wunderschönen, ja perfekten Kindheit vor. Fast ein bisschen zu euphorisch. Alles ganz wunderbar. Er könne überhaupt nichts Schlechtes sagen über seine Mutter oder seinen Vater. Das ist ja erstmal sehr, sehr gut. Aber nach etwas Schlechtem hatte ich auch gar nicht gefragt, sondern mir ging es einfach nur um seine Wahrnehmung, seines Gefühls für sich als Kind. Schließlich prägen uns ja diese frühen Jahre für unser ganzes Leben, auch in Hinsicht auf unsere Beziehungen. Aber ich kenne dieses Phänomen ja schon, dass Menschen sofort ihre Kindheit beschützen, wenn sie danach gefragt werden und fast so in eine Abwehrhaltung gehen. Niemand soll das Bild der perfekten Kindheit antasten. Nur leider sind unsere Kindheiten nicht perfekt. Bei niemandem. Genauso wenig wie Eltern es sind und das müssen sie auch nicht. Das ist die Realität, ganz normal. Warum also malen sich viele so ein kitschiges, verklärtes, unrealistisches Bild ihrer Kindertage, das unantastbar ist? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach und wir sprechen auch darüber, warum es wichtig ist zu verstehen, wie es damals wirklich für uns war. Warum wir das ganze Bild unserer Kindheit sehen müssen mit allen Facetten. Es geht dann nicht um Schuldzuweisungen an die Eltern. Es geht darum, uns zu verstehen, mit allem, was zu uns gehört. Auch den Bindungsstrategien, die wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben, weil die mal hilfreich für uns waren, uns heute aber vielleicht das Leben und unsere Beziehungen schwer machen. Doch das können wir zum Glück ändern, wenn wir es verstehen. Und genau darum geht's. In dieser Folge erfährst du 3 Methoden, wie du deinem inneren Kind zuhören lernen kannst, damit du deine ganze lebendige Geschichte erfährst mit all dem Licht und dem Schatten, der darin steckt, und das realistische Bild gegen die Illusion der perfekten Kindheit eintauschen kannst. Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Jeden Sonntag gibt's hier Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin's, Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Ja, und spätestens seit Stefanie Stahls Bestseller »Das Kind in dir muss Heimat finden« wissen eigentlich die meisten Menschen Bescheid über den Zusammenhang zwischen den Erfahrungen unserer Kindheit und dem, wie wir als Erwachsene durchs Leben gehen, uns selbst und die anderen wahrnehmen und wie wir Beziehungen führen. Deshalb komme ich natürlich auch mit meinen Klienten immer wieder am Thema Kindheit vorbei, wenn es darum geht, die Bindungsmuster und die Beziehungsstrategien zu verstehen, mit denen sie sich ihre Beziehungen heute schwer machen, obwohl sie das doch so sehr wollen, gute Beziehungen. Denn das, was wir in einer Beziehung leben wollen und das, was wir in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben darüber, wie Beziehung geht, das kann uns tatsächlich in verschiedene Richtungen lenken und zu paradoxem Verhalten in Beziehungen führen. Und auch zu unerklärlichen Schwierigkeiten. So ist es auch meinem Klienten Max ergangen und davon erzähle ich dir in dieser Folge gleich. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. Aber die haben bei Brain Effect noch viele andere Bestseller, nicht nur fürs gute Bauchgefühl. Mut zum Beispiel mit Rosenwurz und Vitalpilzen für natürlich gute Stimmung, kann ich sehr empfehlen. Sleep Spray, Strong, auch sehr beliebt. Oder Daily Glow, um von innen heraus zu strahlen auf die natürliche Weise. Wenn du Lust hast, die tollen Sachen von Brain Effect auch mal auszuprobieren, dann gibt's für dich als Leben, Leben lassen Hörerin oder Hörer mit dem Code LEBEN immer bis zu 20% Rabatt auf braineffect.com. Mit jedem Einkauf bei Brain Effect unterstützt du auch meine Arbeit und diesen Podcast hier. Ich sage Dankeschön an dich und meinen Sponsor Brain Effect. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes. Der Klient, der vor mir sitzt, ist ein sehr sympathischer, aber etwas zurückhaltender Mann Mitte 30. Max ist beruflich erfolgreich, er ist selbstbestimmt, er ist in der Welt unterwegs. Er hat alles, was man so braucht. Freunde, Interessen, Hobbys. Er weiß, was er will und er mag sein Leben. Er hat die Zügel in der Hand, so sein Gefühl, und das ist ihm sehr wichtig. Passt also alles, bis auf die eine Sache, die mit den Beziehungen. Das versteht er einfach nicht, wieso er sich immer wieder Frauen aussucht, die für ihn unerreichbar sind. Sie sind verheiratet oder sie leben am anderen Ende der Welt. Manche wollten nur eine Affäre und manche wollten ihn gar nicht. Und doch stürzt er sich jedes Mal wieder in Hoffnungen und Illusionen, setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um die für ihn Unerreichbaren doch noch zu erreichen. Er, der sonst alles im Griff hat, erkennt sich dann selbst nicht wieder. Es ist so ein bisschen, als wäre er dann ein anderer Mensch. Kleiner, ohnmächtiger, ängstlicher, mit einer ganz, ganz großen Sehnsucht nach Liebe, für die er beinahe alles tun würde. Max ist dann sehr verletzlich. Wir leuchten diesen Anteil von Max ein wenig aus und wir stellen dabei fest, dass er sich in diesen Situationen, in diesen Beziehungsabhängigkeiten, wie ein kleiner Junge fühlt. Nichts mehr übrig ist von dem souveränen Mann, der er eigentlich ist. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Anteilen ist sehr, sehr groß. Max macht Bekanntschaft mit seinem Kindheits-Ich und ich frage ihn, wie denn das damals so war, zu Hause, als er klein war. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, sagt er, dafür bin ich sehr dankbar. Meine Eltern haben alles mit uns gemacht, es war auch alles da, Haus mit Garten, wir waren eigentlich wohlhabend, ich hatte sehr viel Freiraum, wir haben sehr viel unternommen, sie haben mir mein Studium bezahlt und mir auch sonst alles ermöglicht, damit aus mir was wird. Das klingt nach einem richtig guten, sicheren Umfeld, sage ich. Ja, sagt er, alles war sehr strukturiert und eigentlich auch sehr streng. Da setzte es auch mal was wegen schlechter Noten. Leistung war ihnen wichtig, aber es hat mich ja auch weit gebracht. Und wie war denn so das emotionale Klima, frage ich. War es warm und herzlich zu Hause? Wie hat es sich angefühlt? Naja, sagt Max, meine Eltern hatten es beide nicht so mit den Gefühlen. Das konnten sie irgendwie nicht. Trösten, im Arm halten, Liebe zeigen. Ich wusste irgendwie, dass sie mich lieben, aber gespürt habe ich es eigentlich nie. Bei meinem Vater nicht, aber auch bei meiner Mutter nicht. Es wurde viel geredet, aber es war sehr sachlich. Umarmungen oder so, körperliche Nähe, ein guter Nachtkuss, daran kann ich mich nicht erinnern. Jetzt kommen Max, diesem souveränen Mann, tatsächlich die Tränen. Und man kann es mit Händen greifen, wie er diese Wärme, diese gespürte Liebe, diese emotionale Verbundenheit und Sicherheit vermisst hat und bis heute auf der Suche nach ihr ist. Diese Erkenntnis hat ihn sehr berührt. Und er beginnt zu verstehen, dass seine Eltern ihr Bestes getan haben für ihre Kinder, mit den besten Absichten, aber dass sie selbst aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte sehr weit weg von ihrer inneren Lebendigkeit und von ihren Emotionen waren. Und deswegen konnten sie auch nicht zum Ausdruck bringen. Sie konnten ja das, was sie für sich selbst nicht hatten, auch ihren Kindern nicht geben. Aber, und darüber spreche ich jetzt mit Max, als kleine Kinder kommen wir mit 1000 unsichtbaren Fühlern zur Welt. Fühler, die auf Verbindung aus sind, die andocken wollen bei den Menschen um uns herum, weil wir überlebensnotwendig auf die emotionale Zuwendung, die Wärme, das Gewolltsein und die Freude in den Gesichtern, die uns gespiegelt wird, angewiesen sind. In vielen Folgen habe ich schon darüber gesprochen, auch in der mit der Traumatherapeutin Dami Scharf. Hör da gerne nochmal rein, ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Wir sind Bindungswesen. Und die Forschung in der Entwicklungspsychologie hat gezeigt, stoßen wir mit unseren vielen Fühlern auf emotional unerreichbare Eltern, entwickeln wir trotz bester Absichten eine innere tiefe Unsicherheit darüber, ob die Welt ein sicherer Ort für uns ist. Ob wir gewollt sind, geliebt, gebunden und gehalten, geschützt. Unser Vertrauen in Beziehungen und andere Menschen entsteht hier in uns, das Urvertrauen oder eben nicht. Und diese Verunsicherung, die entsteht, wenn wir uns emotional nicht verbunden fühlen können, Das kann durch die Struktur, die uns umgibt, nicht wirklich ausgeglichen werden. Es bleibt eine innere Frage, die sich das Kind nicht wörtlich stellt, aber die wir als Kind fühlen. Bin ich liebenswert? Bin ich okay? Und es bleibt die ewige Sehnsucht nach der tiefen symbiotischen Verbundenheit, die es so nur ganz am Anfang unseres Lebens auf diese Weise gibt. Deshalb nenne ich auch diese frühe Phase des verbunden, geliebt und gehalten Seins das Paradies unserer Kindheit. Ob du an diesem Ort jemals warst, ob du das erfahren durftest oder nicht, in Liebe gehalten zu sein, sicher vertrauen zu können, sich fallen lassen zu können, weil da jemand nur auf uns schaut, das kommt so nie wieder. Und Paarbeziehungen sind dafür nicht gemacht. Das kann nur die ganz frühe Eltern-Kind-Beziehung. Ist dann nicht so warm und sicher und kuschelig, so geborgen, und es geht ja vielen von uns so, dann laufen wir mit hungrigen Kinderaugen in die Welt und suchen das verlorene Paradies in Paarbeziehungen. Jemand soll uns endlich so ganz und vollkommen lieben. Wir wollen uns bei jemandem sicher fühlen. Jemand soll nur für uns da sein, uns seine Wärme bedingungslos schenken, uns verstehen und halten. Für immer. Tja. Ich verstehe das sehr gut, aber das überfordert Paarbeziehungen maximal, denn es ist eigentlich ein Versorgungsanspruch. Genauer genommen ist es der Versorgungsanspruch eines Kindes. Aber unsere Partnerinnen und Partner sind nicht Mama und Papa. Sie sind eigene Menschen mit eigenen Geschichten und Bedürfnissen und sie können sich nicht nur um uns kümmern. Dafür ist die Paarbeziehung auch nicht gemacht. Du siehst das an der Geschichte von Max. Es ist nicht immer das, was dir passiert ist in deiner Kindheit, das so tiefe Spuren hinterlassen kann in Bezug auf deine Beziehungsmuster und Beziehungsstrategien, auf das, was später unsere Beziehungen schwer machen kann. Oft ist es das, was uns gefehlt hat, das zu einem Mangel an Urvertrauen führt, einem Mangel an Vertrauen in Beziehungen, einem Mangel an Vertrauen, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Wer bin ich in dieser Welt und was muss ich tun, um ein Teil davon zu sein und gemocht zu werden? Ich nehme also mit Max im Gespräch vorsichtig den Schleier der perfekten Kindheit runter. Max hatte seine Eltern, die er liebt, auf ein inneres Podest gestellt und ihnen einen Heiligenschein verpasst. Er verehrt sie sehr. Und ich erkläre ihm, dass er seinen Eltern nichts tut, wenn er seine Kindheit anfängt, realistisch anzuschauen. Dass sie es so gut gemacht haben, wie sie konnten. Eltern sind auch nur Menschen und immer auch Teil ihrer eigenen Geschichte und der Zeitgeschichte, auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Dass es aber als Erwachsener wichtig ist, einen differenzierten Blick auf die eigene Lebensgeschichte werfen zu können. Das ist entscheidend, wenn wir etwas verändern wollen zumindest, denn genau dort in unserer Geschichte liegt ja der Schlüssel für das Verständnis der Beziehungsthemen, die uns heute so beschäftigen. Also rede ich auch mit Max darüber, dass es gar nicht zwingend nötig ist, seine Eltern mit seinen Erkenntnissen zu konfrontieren. Er muss verstehen, was passiert ist. Das ist wichtig. Und er kann die Eltern lieben und sie auch die guten Eltern sein lassen und trotzdem zulassen, dass es Sachen gegeben hat, die schwierig für ihn waren und die bis heute nachwirken. Und so versteht er dann auch, dass er diese Schwierigkeiten ändern kann, wenn er den Zusammenhang in sich erkennt. Es geht also gar nicht um Schuldzuweisungen in diesem Prozess. Es geht darum, Augenhöhe herzustellen, anstatt sich eine illusionäre Märchengeschichte über seine Kindheit zu erzählen. Wenn wir das tun, bleiben wir in der kindlichen Ohnmacht. Max und ich haben seine Beziehungsbiografie rekonstruiert. Er war ein sensibler und gefühlvoller Junge. Die Sehnsucht nach diesen tiefen emotionalen Erfahrungen, nach diesem Angebundensein, das er in seiner Familie nicht so erleben konnte, wie er es gebraucht hätte, diese Sehnsucht stillte er in Büchern, in Fantasy-Geschichten und Märchen. Und seine Unsicherheit und seine manchmal auftauchende Traurigkeit, die hat er bemäntelt mit Leistungsstärke, denn das war angesehen in seiner Familie und mit den guten Leistungen kam in ihm auch das Gefühl von Freiheit und Wirksamkeit hervor, von innerer Stärke. Und die innere Stärke half gegen die innere Unsicherheit. Max begann, seine Gefühle zu rationalisieren. Er zeigte wenig von sich, blieb immer so ein bisschen auf Abstand. Er verlegte sein Selbst nach außen. Kraft, Leistung, Wirksamkeit, Souveränität. Er passte sich damit hervorragend an seine Familie an. Und so von außen betrachtet machte er auch alles richtig. Innen war Ruhe. Keine Angst zu spüren, auch keine Unsicherheit. Doch die nicht gespürte Sehnsucht nach Liebe und Verbundenheit war nicht weg. Er spürte sie nun nicht mehr. Doch sie suchte sich ihren Weg, indem er sich dann verliebte, in Frauen, die für ihn unerreichbar waren, emotional nicht verfügbar. Zuerst blieb er an so einem Kontakt immer etwas reserviert, zurückhaltend, wie es so seine Art war. Bloß nicht den Kopf verlieren. Und wenn er es dann doch nach einer Weile wagte und aus seiner inneren Distanz ausbrach, um in der Beziehung anzudocken, wenn er sich also einließ auf eine Beziehung oder Affäre oder Liebschaft oder was auch immer, dann brachen alle Dämme und all sein Liebesbedürfnis kam hervor in einem riesigen Strom. Dann verlor sich Max, machte irrationale Dinge und steckte immer wieder in emotionalen Abhängigkeiten. Dann hatte er sich definitiv nicht mehr im Griff. Er war wie ein Junkie auf Entzug. Und es machte ihm, dem Kontrollierten, enorme Angst. Max wurde dann zu dem kleinen Jungen auf der Suche nach Liebe und Wärme, sehnsuchtsvoll, aber auch ausgeliefert und ohnmächtig. Und warum suchte er sich dann aus Versehen denn immer wieder diese unerreichbaren Frauen? Tja, weil sein Bindungssystem auf eine paradoxe Weise so gleich zwei von seinen tiefsten Bedürfnissen erfüllen konnte. Sein inniger Wunsch nach Liebe und Bindung konnte endlich Raum bekommen. Die großen Gefühle durften hervor. Die Gefühle, die er sich ja sonst versagte. Und auf der anderen Seite kam er auf der Jagd nach diesen für ihn unerreichbaren Frauen nie wirklich in einer echten Beziehung an. Denn er vertraute in Wirklichkeit den Beziehungen gar nicht richtig, weil es auch einen bindungsängstlichen Aspekt in ihm gab, der sagte, echte Liebe, das gibt's sowieso nicht für dich. Das war sein emotional ausgehungertes inneres Kind. Verstehst du das Paradoxon? Unsere Psyche ist schlau. Nichts, was wir tun, tun wir ohne Grund. Es gibt immer eine tiefere Motivation, auch wenn es von außen betrachtet absurd aussieht, was wir da machen und vielleicht widersprüchlich, auf einer tieferen Ebene hat alles einen Sinn, auch wenn dieser Sinn sich nicht immer gut für uns anfühlt. Unser inneres System will uns immer beschützen. Max staunte sehr, als er das erkannte und aber auch irgendwie erleichtert. Und wir haben dann ein paar Strategien erarbeitet, etwas, worauf es sich für ihn zu achten lohnt, wenn er wieder auf eine Frau stößt, bei der in ihm ein Funke entsteht. Jetzt hat er etwas, was er ausprobieren und auch beobachten kann. Denn das Schöne ist ja, auch wenn wir ungünstige Bindungsstrategien erlernt haben, wir können sie ändern. Wir müssen nicht Opfer dieser alten, erlernten Strategien sein. Aber dazu dürfen wir eben erstmal genau hinschauen und verstehen, was wir da eigentlich machen und auch warum. Bedeutet also, auch Max oder du, wenn dich so ein Thema betrifft, kannst gelingende und erfüllte Beziehungen leben, egal was früher einmal war. Wir können Neues lernen bis an unser Lebensende und wir unterbrechen damit ja auch den Kreislauf der transgenerationalen Vererbung. Unser Weg zur Veränderung geht immer über Verstehen, hin zum Erlernen und Üben neuer Strategien in Beziehungen. Und durch dieses neue Verhalten machen wir dann neue Erfahrungen, die uns etwas Neues lernen lassen. Ah, es geht auch anders. Ich kann es auch anders und dann passiert ja auch was anderes. Und diese neue Erfahrung macht Motivation, mehr vom Neuen zu machen. Und so etablieren wir nachhaltig Veränderungen in unserem Leben und auch in unseren Beziehungen. Verstehen und erkennen, neu machen und üben, und schlussendlich neue Erfahrungen erleben. Und jetzt, wo Max den Schleier seiner perfekten Kindheit weggezogen hat und er die Dinge sehen kann, wie sie sind, da fragt er mich, warum machen wir das eigentlich, dass wir uns unsere Kindheit schönreden? Gute Frage. Auch dafür haben wir Gründe. Wenn wir klein sind, sind unsere Eltern die Götter unserer Kindheit. Sie wissen ja schließlich, wie das Leben geht, sie machen alles richtig in unseren Augen und wir hängen von ihnen ab. Wir sind klein, die Eltern sind groß, die Welt auch. Wir brauchen diese Eltern und wir wissen und wir spüren das. Vorbehaltlos lieben wir sie. Denn von dieser Liebe hängen wir ab. Wir können, wenn wir klein sind, nicht in Frage stellen, was sie tun. Erst später beginnen wir zu hinterfragen. Vielleicht so mit 12, 13 geht das los. Bis dahin nehmen wir einfach alles als gegeben hin. Unsere Eltern sind gut. Jetzt war es aber bei Max so, dass diese guten Eltern eben auch Seiten hatten, die ihm Angst machten. Wenn sie ihm keinen Trost geben konnten, ihn nicht umarmten, küssten oder lieb hatten, wie er es gebraucht hätte. Bei manch anderen passieren sogar noch richtig schreckliche Dinge, Misshandlung, Vernachlässigung, vieles andere mehr. Und da hat nun jetzt dieses Kind, das wir sind, einen Konflikt. Die Eltern, die doch gut sind und auch gut sein müssen in unseren Kinderaugen, machen auch Angst. Das kleine Kind kann mit diesem inneren Widerspruch nicht leben. Es kann ihn schlichtweg nicht aushalten. Es schneidet also die beängstigende Elternseite in seiner Wahrnehmung ab und lässt nur das Gute an den Eltern stehen. Es hebt die Eltern und die ganze Kindheit mit auf ein Podest, unantastbar. Jetzt ist der innere Konflikt gelöst. Es gibt nichts Schwieriges, nur Gutes, ja Perfektes, problemfertig, scheinbar. Denn die dunklere Elternseite, die abgeschnitten wurde, die wird in einem selbst versteckt. Und irgendwann wird das Angestaute, Nicht-Gesehene durchbrechen. Vielleicht später in unseren Beziehungen. Oder aber wir richten es gleich gegen uns und erzählen uns Geschichten wie: Mein Vater musste mich ja auch schlagen, ich war ein schreckliches Kind. Oder: Ich war so schwierig und zickig, kein Wunder, dass sich mein Vater von mir abgewendet hat. Das sind O-Töne meiner Klientinnen und Klienten. Sie haben lieber das Schwierige in der Familiensituation auf sich genommen, damit sie das Bild der guten Kindheit und der perfekten Eltern nicht antasten mussten. Es ist ein Selbstschutzprogramm. Und vielleicht kennst du das ja auch. Das Kind, das wir mal waren, das brauchte die Geschichte der guten Kindheit, um sich sicherer zu fühlen. Und als Erwachsene brauchen wir diese Geschichte vielleicht immer noch, weil wir unsere Vergangenheit nicht besudeln wollen, die Familie nicht beschmutzen und so weiter. Du traust dir selbst nicht über den Weg und wenn du erst einmal anfängst mit dem Hinterfragen, dann bröckelt vielleicht das ganze Bild und dann musst du deine ganze Geschichte nochmal neu sortieren. Alles, woran du geglaubt hast, ist dann kaputt. Was für eine schreckliche Vorstellung. Nein, das musst du nicht. Und schon gar nicht, wenn es dir Angst macht. Aber wenn du Schwierigkeiten in deinen Beziehungen und auch in deiner Beziehung zu dir selbst hast, dann lohnt es sich vielleicht doch mal, eine der drei Methoden zu probieren, die ich dir gleich vorstelle, um zu sehen, wie es wirklich, wirklich war in deiner kleinen Kindheit. Hier kommen drei Methoden, wie dir dein inneres Kind die Wahrheit zeigen kann. Es sind einfache Vorstellungsübungen, aber sie sind sehr, sehr wirksam. Vielleicht machst du sie nicht alle auf einmal, denn sie können auch sehr intensiv sein. Die Antwort, die in dir auftaucht, wenn du diese Übungen machst, kann möglicherweise starke Gefühle auslösen. Gib dir etwas Raum dafür, wenn du das spürst, oder sprich mit einem vertrauten Menschen, bevor du weiterhörst. Und wenn du weinen musst, ist das auch okay. Übung 1. Stell dir mal einen Menschen vor, den du sehr, sehr liebst. Vielleicht eine Freundin oder einen Freund oder dein Kind. Sieh diese Person vor deinem inneren Auge. Schließ vielleicht auch deine Augen, wenn es dir gerade möglich ist. Und dann stell dir mal vor, du müsstest diesen geliebten Menschen für einen Tag in deine Kindheit stecken. Einen Tag lang könnte sich dieser Mensch so fühlen und das erleben, was du erlebt und gefühlt hast. Frag dich mal ganz ehrlich und höre dabei auf dein Bauchgefühl. Würdest du das tun wollen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Übung 2. Erinner dich mal, als du klein warst und du hattest Sorgen, Nöte und Ängste, wo hast du Trost und Schutz und Sicherheit gesucht? Wem hast du dich anvertraut? Bei wem hast du dich sicher gefühlt? Zu wem bist du geflüchtet auf der Suche nach Schutz und Trost und Hilfe? Ich habe regelmäßig Tränen in den Augen, wenn ich das meine Klienten frage. Und zwar deswegen, weil das so berührend ist, was da zutage kommt. Ich erinnere mich zum Beispiel an Daniel, der immer, wenn die Eltern ganz schrecklich stritten und brüllten, sich schlugen und die Sachen um sich warfen, schreckliche Angst hatte, nicht wusste, wo er hin sollte und sich deswegen ganz still und leise unter seiner Decke versteckte und dort erstarrte. Er war ganz allein mit seiner Angst. Es gab niemanden. Es waren Gefühle von Todesangst, wie er mir erzählt hat, die dieser kleine Daniel hatte. Jetzt ist er über 40 und immer noch erstarrt, wenn es Konflikte mit seiner Freundin gibt. Und auch mich selbst hat diese Frage nach dem Menschen, der einem Sicherheit gegeben hat, zu dem man sich flüchten konnte, selbst mal aus den Schuhen gehauen. Gab es eine Person in deiner Kindheit, bei der du dich sicher fühlen konntest? Schwierig. Es gibt da diese Geschichte, die ich gerne mit dir teile. Ich war schon immer ziemlich neugierig und einmal hatte ich ein Schaf angefasst auf einer Weide. Ich war vielleicht 7 oder 8 und irgendwie kam das Wort Tollwut zu mir und auf einmal, ich war schon immer so ein viel Nachdenker und Sorgenmacher-Mensch, begann ich mir richtig furchtbare Sorgen zu machen, dass ich Tollwut haben könnte. Ist natürlich Quatsch bei einem Schaf auf einer Weide, ne? Aber ich kam nicht raus aus meiner Angst, weil es niemanden gab, dem ich das hätte anvertrauen können. Niemandem. Also habe ich im großen Medizinlexikon zu Hause nachgeschlagen. Ich war es gewohnt, selber zu gucken und selber Lösungen zu finden, schon als ich ganz klein war. Und da stand dann, dass man sterben muss und dass es ein paar Wochen dauert mit der Tollwut. So lange hatte ich entsetzliche Angst und sagte nichts. Mit Angst kenne ich mich aus, das kann ich dir sagen. Die überwältigende Erfahrung, dass du allein bist mit einer dich völlig überfordernden Situation. Das ist so eine Art traumatische Verlorenheit, die sich auch später im Leben immer wieder zeigen kann. Und verloren sein, weißt du, das bedeutet für uns als Kind, Angst unterzugehen, Angst zu sterben. Es ist traurig, aber es ist wahr. Übung 3. Erinnere dich mal zurück an eine Zeit in deiner Kindheit, in der du so ganz in ein Spiel vertieft warst. Glücklich, ganz frei, ganz im Jetzt vielleicht. Du warst ganz bei dir. Mit dem beschäftigt, was dir Freude macht und dich interessiert. Und jetzt stell dir mal vor, die Tür geht auf und deine Mutter kommt herein in diese Situation. Oder dein Vater. Wie fühlt sich das Kind in der Situation? Was machst du in diesem Moment? Als ich diese Übung gemacht habe, kam Folgendes heraus. Ich war als Kind sehr kreativ. Ich habe unfassbar viel gebastelt und getan und gemacht. Da habe ich mich immer sehr frei gefühlt und daran konnte ich mich auch gut zurückerinnern. Als ich mir vorstellte, mein Vater kommt zur Tür herein, habe ich mich sofort ertappt gefühlt und hatte Angst, bestraft zu werden. Als ich mir vorstellte, meine Mutter kommt zur Tür herein, raffte ich sofort alles zusammen und fühlte mich gestört. Und auch das sagt ja vieles aus. Und was ist es bei dir? Ja, ich denke, du hast schon beim Ausprobieren selbst gemerkt, welche Geschichte dein inneres Kind wirklich erzählt und welche Geschichte du vielleicht darüber gelegt hast, um an der Illusion der perfekten Kindheit festzuhalten. Diese Geschichte der Illusionierung hat dich geschützt und wenn du willst, wird sie das weiter tun. Wenn du dagegen bereit bist, dich auf den Weg zu machen, um dich selbst, dein inneres Kind und seine Schutzstrategien wirklich zu verstehen, damit du gelingende Beziehungen leben kannst, dann lohnt es sich auch für dich, dir ein realistisches Bild zu machen. So kannst du deine Bindungsmuster verstehen und eine neue Beziehungsgeschichte schreiben lernen, so wie mein Klient Max. Und es ist zu jedem Zeitpunkt im Leben möglich und du tust damit deinen Eltern überhaupt nichts an. Wir sind nicht Opfer unserer Geschichte, wir sind Gestalterinnen unseres Lebens, wenn wir es sein wollen. Und es kann hilfreich sein, sich für diesen Prozess Hilfe zu suchen, bei Therapeuten zum Beispiel, bei Psychologen, bei Coaches, je nachdem, was du für deinen Prozess brauchst und wie intensiv er ist. Ich wünsche dir von Herzen, dass dich die Liebe findet, dass du ihr entgegengehst, anstatt dich in den Schutzmantel der Angst zu hüllen. Du bist Liebe und du hast Liebe verdient, so wie wir alle. Und das wünsche ich dir, und zwar in jeder Beziehung. Alles Gute für dich, deine Claudia. Folge 235 war das, ihr Lieben. So vielen Dank an euch alle, die bis hierher dabei waren. Liebe geht raus an die Leben lieben lassen Community. Danke für euren großartigen Support. An alle, die mir eine Bewertung schenken, Sterne, Kommentare und mir auf Insta folgen und mir schreiben. Großartig. Und wenn es dir hier gefällt bei Leben lieben lassen und du bist vielleicht neu, Podcast abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, dann hast du immer ganz frisch alle neuen Folgen auf den Ohren. Und natürlich, teil die Folge gerne mit Menschen, denen dieses Thema, diese Folge auch helfen könnte für ihren Weg und ihren Prozess. Es ist so, so wichtig, dass wir uns gegenseitig bestärken und ermächtigen. Das ist das, was wir einander geben können, auch wenn wir am Ende unsere Themen für uns allein lösen müssen. Es macht einen Unterschied, wenn es da jemanden gibt, der dich versteht, für dich da ist, der einen Hinweis gibt, eine Inspiration oder eine Unterstützung. Und mit allem, was du für dich verstanden, integriert und vielleicht auch geheilt hast, kannst du ja dann auch hilfreich sein für andere, kannst sie bestärken mit deinen Erfahrungen und mit deinem Wissen Hoffnung machen. Ich wünsche mir sehr, 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 dass wir uns alle auf diese Weise irgendwie verbinden. Was für ein Empowerment. Und wenn dich das Thema sehr interessiert, alle weiterführenden Podcast-Folgen, die ich gemacht habe zu diesem Thema, findest du in den Shownotes. Ja, und wenn du ein Thema hast, das du gerne mit mir in Beratung und Coaching besprechen möchtest, du findest alle meine Angebote auf meiner Website leben-leben-lassen.de. Dort kannst du auch dein Kennenlerngespräch, dein ganz persönliches vereinbaren. Allerdings bitte Wartezeit einplanen. So, und an der Stelle noch was Wichtiges. Ganz liebe Grüße gehen raus an alle, die mich auf Steady unterstützen. Dort kann man nämlich kreative Projekte wie diesen Podcast hier unterstützen. Ich habe das gar nicht mehr erwähnt, aber es gibt Hörerinnen und Hörer, die das trotzdem in den Shownotes entdecken und auf diese Weise Danke sagen. Und die werden hier auch namentlich erwähnt. Liebe Grüße an Samira, Diane, Hendrik, Anne, Melli, Aaron und Merle, die in der letzten Zeit Leben leben lassen via Steady unterstützt haben. Danke, danke, danke. Und alle Infos, wenn es dich interessiert, stecken in den Shownotes dieser Episode. So, liebe Freunde des Frühlings, das war's für diese Folge. Immer am Sonntag gibt's Leben leben lassen frisch auf die Ohren. Habt eine gute Zeit, wohnt wann immer ihr mich hört. Bis ganz bald. Jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Und wichtig dafür ist auch, hast du vielleicht schon gehört, ein möglichst stabiler Blutzuckerspiegel, ohne allzu heftige Spitzen und Abstürze, wie das zum Beispiel nach einem kohlenhydratreichen Essen entstehen kann. Und zum Glück gibt's eine natürliche Möglichkeit, solche Glucose-Crashes zu vermeiden, die ja nicht gut für unseren Körper sind. Von AVEA gibt's den Stabilizer mit einer revolutionären blutzuckerstabilisierenden Formel. Im Stabilizer sind drei natürliche Inhaltsstoffe und die blockieren ca. 40% der Kohlenhydrate beim Essen. Das bringt deinen Blutzuckerspiegel in Balance, wenn du mal was richtig Kohlenhydratreiches isst, wie zum Beispiel einen Geburtstagskuchen. Eine Kapsel vor dem Essen, wenn es zu üppig wird, und die Zuckercrashes bleiben aus, und zwar auf die natürliche Weise dank weißem Maulbeerblatt und Berberinen, die im Stabilizer drinstecken. Und das Gute dabei, bleibt unser Blutzuckerspiegel stabil, fühlen wir uns nicht nur besser, es erhöht sich auch das Sättigungsgefühl und die Heißhungerflashes bleiben aus. Hast du auch Lust, den Stabilizer von AVEA oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn AVEA bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode.